Sehr verehrte Hörer von Radio Maria, zur 5. Erscheinung, nämlich am Donnerstag, 13. September 1917, hören wir wieder, was im Buch «Maria spricht zur Welt» steht. Die Verfolgungen, denen die Seher durch den Bezirksvorsteher von Villanova de Orem ausgesetzt waren, übten eine ganz andere Wirkung aus, als diese sich versprochen hatte. Von da an zweifelte niemand mehr an der Aufrichtigkeit der Kinder. Im Gegenteil, viele, die über das Vorgefallene unterrichtet waren, kamen zur Überzeugung, es müsse sich wirklich um übernatürliche Geschehnisse handeln, denn sonst hätte man sich die heroische Standhaftigkeit, welche die Kleinen selbst im Gefängnis bewiesen hatten, nicht erklären können. Von allen Seiten erhoben sich Proteste gegen die gewalttätige Einmischung der Zivilbehörde. Und schon am 13. September zeigte sich in überraschender Weise, wie sehr die Vorgänge zur Vertiefung des Glaubens und der Frömmigkeit beigetragen hatten. Wir geben die Worte wieder, in denen der bereits zitierte Augenzeuge in einem Privatbrief über die Ereignisse berichtet. In diesem Monat hatte ich nicht vor, nach Fatima zu gehen. Doch am Abend des 12. kam Freund F. in einem großen Wagen, mit dem er 16 Personen nach Fatima befördern wollte, bei mir vorbeigefahren. Alle waren begierig, den außergewöhnlichen Vorgängen, die sich seit dem Mai am 13. jeden Monats abspielten, beizuwohnen. Als mich mein Freund am folgenden Morgen einlud, in seinem Wagen Platz zu nehmen, willigte ich mit Begeisterung ein. Am vorhergehenden Tag war ein schier endloser Schwarm von Menschen bei uns vorbeigekommen, die aus den Dörfern an der Küste stammten. Während der Fahrt war ich tief ergriffen und es kamen mir mehrmals die Tränen, als ich den Glauben und die glühende Frömmigkeit dieser vielen Tausenden sah. Straßen und Wege waren schwarz von Leuten. Es gab keinen Weg und Steg, auch nicht den schmalsten Pfad, auf dem nicht Männer und Frauen der Hauptstraße zu eilten. Es war ein Pilgerzug, der wirklich diesen Namen verdiente und dessen bloßer Anblick schon Tränen der Ergriffenheit auslöste. Nie im Leben habe ich eine so große und feierliche Glaubenskundgebung gesehen. Man sah und hörte absolut nichts, was auch nur im Mindesten auf Leichtfertigkeit oder Zerstreuung gedeutet hätte. Gegen 10 Uhr kamen wir am Ziel unserer Fahrt an. Um diese Zeit war schon eine riesige Menschenmenge dort versammelt. Alle nahten sich mit größter Ehrfurcht dem Orte der Erscheinungen. Die Männer nahmen den Hut ab, fast alle knieten und beteten inbrünstig. Mein Freund F. und ich begaben uns zum Hause der Kinder, um sie zu fotografieren und zu befragen. Dieses Zusammentreffen machte den tiefsten Eindruck auf mich. Ich war geradezu bezaubert. Ihre engelhafte Einfalt bewies, dass sie nicht logen. Vom Haus der Kinder gingen wir ins Pfarrhaus, wo wir mit dem Pfarrer und einigen Freunden die Eindrücke des Tages besprachen. Nach einer halben Stunde kehrten wir zur Gowa zurück. Genau zur Mittagszeit verminderte sich der Glanz der Sonne. Es gibt hier niemanden, der dieses Phänomen nicht beobachtet hätte, das sich seit dem Mai am 13. jeden Monats um dieselbe Stunde wiederholt. Dazu gibt es eine Fußbemerkung. Diese Behauptung ist nicht ganz richtig, denn einzelne der Anwesenden haben erklärt, nichts Außerordentliches gesehen zu haben. Andere bemerkten nur die Veränderungen der Farbe und Stärke des Sonnenlichtes. Die drei Kinder waren kurz vorher angekommen, aber unter was für Schwierigkeiten. Lucia schrieb später darüber: Als die Stunde herankam, begab ich mich mit Jacinta und Francisco auf den Weg. Es drängten sich so viele Leute um uns, dass wir kaum gehen konnten. Die Wege waren voll von Menschen und alle wollten mit uns sprechen. da gab es keine Menschenfurcht. Viele, auch vornehme Personen, durchbrachen die Menge, die sich um uns drängte, fielen auf die Knie und baten uns, der Madonna ihre Wünsche vorzutragen. Andere, denen es nicht gelang, bis zu uns vorzudringen, schrien von Weitem. Sogar auf Mauern und Bäume waren sie gestiegen, um uns zu sehen. Um der Liebe Gottes willen bittet unsere liebe Frau, dass sie meinen verkrüppelten Sohn heile. Ein anderer, dass sie meinen heile, der blind ist. Dass sie mir meinen Sohn zurückbringe, meinen Mann, der an der Front ist. Dass sie einen Sünder bekehre, der mir teuer ist, und so weiter. Das ganze Elend der armen Menschen wurde da offenbar. Wir versprachen es den einen, reichten den anderen die Hände, um ihnen beim Aufstehen behilflich zu sein, und kamen so Schritt für Schritt vorwärts auf dem Wege, den uns ein Herr durch die Menge bahnte. Wenn ich jetzt im Evangelium die bezaubernden Szenen lese, wo Jesus durch die Volksmenge schritt, erinnere ich mich immer daran, dass mir der Herr das Gleiche auf den armseligen Wegen gezeigt hat, die von Aljustrel nach Fatima und zur Cova da Iria führen. Dann danke ich dem Herrn und opfere ihm den Glauben unseres guten Volkes auf. Dabei denke ich, wenn sich diese Leute vor drei armen Kindern niederwarfen, nur weil ihnen die Gnade gewährt wurde, mit der Mutter Gottes zu sprechen, was würden sie tun, wenn sie Jesus vor sich sähen? Als die Kinder endlich bei der Steineiche angelangt waren, so heißt es weiter in dem oben zitierten Brief, forderte Lucia die Umstehenden auf, zu beten. Ich werde niemals den tiefen Eindruck vergessen, als ich so viele tausend Menschen auf die Knie sinken sah. Es waren circa 15.000 bis 20.000 Personen anwesend, die weinten und beteten und voll Glauben mit lauter Stimme um die mütterliche Fürsprache der Himmelskönigin flehten. Was wir in dieser kurzen Viertelstunde erlebten, kann man nie vergessen, aber es ist nicht leicht, es zu beschreiben. Der Anblick der riesigen Menge auf den Knien, die sehnsüchtige Erwartung, die auf ihr lag, die Andacht, mit der sie die Gottesmutter anrief, die erhabene Feierlichkeit des Augenblickes, das alles bildete ein wunderbares, erschütterndes Erlebnis. Wir führen die Worte eines anderen Augenzeugen an, des Generalvikars von Leiria, der einige hundert Meter von der Menge entfernt mit einem befreundeten Priester die Geschehnisse beobachtete. Die Menge betete noch, als plötzlich Jubelrufe ertönten. Tausende von Armen erhoben sich und wiesen gen Himmel. Schau, schau dort, siehst du es nicht? Dort, oh, wie schön! Am Himmel stand nicht ein einziges Wölkchen. Ich hob den Blick, um den blauen Raum abzusuchen. Was, du schaust auch in die Luft, rief mein Freund. Zu meiner großen Überraschung sah ich deutlich eine Lichtkugel, die langsam und majestätisch gegen Osten schwebte. Auch mein Freund hatte das Glück, diese unerwartete und bezaubernde Erscheinung zu bewundern. Plötzlich jedoch entschwand die wunderbare Kugel unseren Blicken. Neben uns stand ein Mädchen, etwa in Lucias Alter und auch gekleidet wie diese. Sie schrie voll Freude, ich sehe sie noch, jetzt geht sie hinunter. Nach einigen Minuten, genau die Zeit, welche die Erscheinungen zu dauern pflegten, begann das Kind von Neuem zu schreien. Da ist sie, sie steigt noch einmal in die Höhe. Und es verfolgte die Kugel mit den Blicken, bis sie gegen die Sonne verschwand. Was denkst du von dieser Kugel, fragte ich meinen Freund, der von dem Gesehenen ganz begeistert war. Es war die Madonna, entgegnete er ohne Zögern. Und das ist auch meine innerste Überzeugung. Die kleinen Hirten durften in ihrer Vision die Mutter Gottes in eigener Person schauen. Uns anderen war es vergönnt, sozusagen den Wagen zu sehen, der sie vom Himmel zur unwirtlichen Serra de Aire getragen hatte. Wir waren überglücklich. In freudiger Erregung ging mein Freund in der Cova da Iria von einer Gruppe zur anderen, um zu hören, was die Leute beobachtet hatten. Die Personen, die er befragte, gehörten den verschiedensten sozialen Klassen an und alle versicherten einstimmig, die Phänomene, deren Zeugen wir selbst gewesen waren, ebenfalls deutlich beobachtet zu haben. Lucia kniete bei der Steineiche. Plötzlich brach sie das Gebet ab und rief freudestrahlend: »Da ist sie, da kommt sie!« Bei diesem fünften Besuch sagte die heiligste Jungfrau zu den kleinen Sehern, sie möchten fortfahren, den Rosenkranz zu beten, um das Ende des Krieges zu erbitten. Dann verkündete sie, indem sie das am 19. August gegebene Versprechen erneuerte, dass am letzten Tage der heilige Josef und das Jesuskind kommen werden, um der Welt den Frieden zu bringen und unser Herr, um das Volk zu segnen. Sie trug ihnen auf, sich am 13. des nächsten Monats ganz sicher in der Kova einzufinden. Einige hatten gebeten, Lucia möge der Mutter Gottes ihre Kranken empfehlen. Sie bat um deren Heilung. Die Erscheinung antwortete, einige würden genesen, andere nicht, weil sich der Herr ihnen nicht anvertraue. Ohne Zweifel waren nicht alle in der gleichen seelischen Verfassung. Für manche Seele war das Kreuz der Krankheit heilsamer als die Genesung. Das Volk möchte eine Kapelle haben, berichtete Lucia der lieblichen Frau. Das hieß die Madonna recht und bestimmte, mit der Hälfte des Geldes, das ihr gespendet wurde, sollten die ersten Ausgaben für den Bau bestritten werden. Man übergab Lucia zwei Briefe und ein Parfümfläschchen, um es der Madonna zu übergeben. Lucia sagte, man hat mir dies gegeben, wollt ihr es? Die Erscheinung antwortete, solche Sachen braucht man nicht im Himmel. Wirke doch ein Wunder, damit alle glauben, drängte Lucia, vom Wunsch erfüllt, die Schwätzer möchten zum Schweigen gebracht werden, die sagten, sie ist eine Schwindlerin, die es verdient, aufgehängt oder lebendig verbrannt zu werden. Die Erscheinung bestätigte noch einmal das Versprechen, im kommenden Monat ein Wunder zu wirken. Die Menge, die in frommer Ehrfurcht lauschte, hörte nicht die geheimnisvolle Stimme, doch alle konnten beobachten, dass sich Lucia mit einem unsichtbaren Wesen unterhielt. Endlich sagte das Mädchen, jetzt geht sie fort. Die Sonne gewann ihren vollen Glanz wieder, die Kinder kehrten in Begleitung der Eltern, die von weitem angstvoll den Vorgang verfolgt hatten, nach Hause zurück, und die Menge verlief sich allmählich. Außer der Lichtkugel und der Verminderung der Sonnenstrahlung, die so bedeutend war, dass man den Mond und die Sterne sehen konnte, begleiteten noch andere Zeichen das geheimnisvolle Zwiegespräch oder folgten ihm. Die Atmosphäre nahm eine gelbliche Färbung an, eine weiße Wolke, die auf eine gewisse Entfernung sichtbar war, umgab die Steineiche und die Seher. Vom Himmel fielen seltsame weiße Flocken, kleine Blümchen oder Schneeflocken ähnlich, die wenige Meter über dem Erdboden verschwanden. Das letztere Phänomen wiederholte sich mehrere Male, wenn Pilgerzüge zur Kova da Iria kamen, besonders am 13. Mai 1924. Es wurde von völlig glaubwürdigen Personen bestätigt, auch vom Bischof von Leiria, der es einmal deutlich mit eigenen Augen sah. Alle diese Phänomene, so außerordentlich sie waren, verblassen vor dem großen Wunder, das am 13. Oktober geschah. Die Seher werden verhört. Diese seltsamen Geschehnisse bewirkten, dass man den Aussagen der Kinder größeren Glauben schenkte. Sie erhöhten aber auch das Interesse und den Zustrom des Volkes. Fromme und Neugierige, Kritiker und Übelwollende kamen nach Aljustrel, um mit den Sehern zu sprechen. Jacinta und Francisco mussten schon gegen Ende August das Hüten ihrer Schafe anderen überlassen, um den Besuchern zur Verfügung zu stehen. Aus dem gleichen Grunde war Lucias Mutter in der zweiten Hälfte des Septembers gezwungen, ihre Herde zu verkaufen. »Es kommen so viele, um sie auszufragen«, erklärte der Pfarrer von Fatima am 25. Oktober, dass man es als großes Wunder ansehen muss, wenn sie noch nicht krank geworden sind. Es war jedoch nicht nur Neugierde und zudringliche Bewunderung, nicht nur positive und negative Voreingenommenheit, die so viele Leute nach Aljustrel führte. Es kamen auch Personen, die entschlossen und berechtigt waren, die Vorgänge unparteiisch zu untersuchen, unter anderem auch ein Theologieprofessor vom Erzbischöflichen Seminar in Lissabon, M. Nunes Formigao, der unter dem Pseudonym eines Visconde de Montelo zum Historiker von Fatima geworden ist. Dieser erwarb sich durch seine liebenswürdige Art schon beim ersten Besuch das Vertrauen der Seher und ihrer Angehörigen, so dass er immer willkommen war. Darum erhielt er ohne Schwierigkeit klare und vollständige Antworten auf seine Fragen. Der angeführte Bericht ist sehr interessant, auch wenn die Kinder Dinge angeben, die uns schon bekannt sind, weil er uns einen Einblick in ihre unschuldigen und naiven Seelen gewährt. Es ist nicht möglich, hier alle Protokolle über die Verhöre wiederzugeben, denn die Kinder unterworfen wurden. Wir beschränken uns darauf, jene Teile anzuführen, die geeignet sind, das zu vervollständigen und zu bestätigen, was wir bereits erzählt haben. Am 27. September begab sich der Visconde zum ersten Male in Lucias Elternhaus, um die Informationen zu vervollständigen, die er schon am 13. desselben Monats gesammelt hatte. Frau Maria Rosa empfing ihn liebenswürdig und sagte, ihre Tochter helfe augenblicklich in ihrem Weingarten, der etwa 20 Minuten vom Haus entfernt sei, bei der Traubenlese. Sie werde jedoch das Mädchen sofort holen lassen. In der Zwischenzeit waren Jacinta und Francisco vom Felde heimgekommen, und als sie hörten, dass sie im Hause Lucias erwartet würden, gingen sie sogleich dorthin. Die kleine Jacinta kam zuerst. Sie war die Tochter des Manuel Pedro Marto und der Olympia von Jesus, die im Dorfe große Achtung genossen. Sie zählte damals 7 Jahre und war ziemlich groß für ihr Alter. Ihre Züge waren regelmäßig und sonnverbrannt. Sie war bescheiden gekleidet, das Röcklein reichte fast bis zu den Knöcheln. Das Kind bot ein Bild körperlicher und seelischer Gesundheit. Der Anblick des fremden Herrn verschüchterte die Kleine anfangs, und ihre Antworten waren recht einsilbig und so leise, dass man sie kaum verstand. Zum Glück verschwand ihre Befangenheit, als der Bruder dazukam. Francisco trat mit der Mütze auf dem Kopf in die Stube. Die Schwester machte ihm ein Zeichen, er möge sie abnehmen, doch der Knabe schien sie nicht zu verstehen. Ganz ungeniert setzte er sich nieder und antwortete bereitwillig und unbefangen auf die Fragen des Besuchers. Francisco wird verhört. Was hast du in der Cova d'Iria in den letzten Monaten gesehen? Ich habe die Madonna gesehen. Wo ist sie erschienen? Über einer kleinen Steineiche. Erscheint sie plötzlich oder siehst du sie von einer Seite her kommen? Ich sehe sie von der Seite kommen, wo die Sonne aufgeht. Dann bleibt sie über der Steineiche stehen. Kommt sie langsam oder schnell? Sie kommt immer schnell. Verstehst du, was sie zu Lucia sagt? Ich verstehe nichts. Hat sie dich angesprochen? Nein, ich habe sie nichts gefragt. Sie spricht nur mit Lucia. Wen schaut sie an? Alle drei oder nur Lucia? Alle drei, aber meistens schaut sie auf Lucia. Hat sie bisher manchmal geweint oder gelächelt? Weder das eine noch das andere. Sie ist immer ernst. Wie ist sie gekleidet? Sie hat ein langes Kleid und darüber einen Mantel, der den Kopf bedeckt und bis zum Saum des Kleides reicht. Welche Farbe haben Kleid und Mantel? Sie sind weiß und der Saum des Kleides ist golden umrandet. Was für eine Haltung hat die Dame? Wie beim Beten, sie hat die Hände vor der Brust gefaltet. Trägt sie etwas in der Hand? Sie trägt über der Handfläche und dem Rücken der rechten Hand einen Rosenkranz, der auf das Kleid herabhängt. Trägt sie etwas an den Ohren? Die Ohren sieht man nicht, weil sie vom Mantel verdeckt sind. Von welcher Farbe sind die Perlen des Rosenkranzes? Sie sind auch weiß. Ist die Dame schön? Oh, gewiss. Schöner als das Mädchen, das du dort unten siehst. Viel schöner. Aber es gibt Damen, die viel schöner sind als das Mädchen dort. Sie ist schöner als alle, die ich jemals gesehen habe. Jacinta wird verhört. Während Francisco befragt wurde, war Jacinta auf die Straße gegangen, hatte dort mit ihren Altersgenossinnen gespielt, bis man sie rief. Jetzt gab sie nicht weniger vollständige und genaue Antworten als ihr Bruder. Hast du seit dem Mai am 13. jeden Monat die Madonna gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Woher kommt sie? Sie kommt vom Himmel, von der Sonnenseite. Wie ist sie gekleidet? Sie hat ein weißes Kleid mit Gold verziert und auf dem Kopf auch einen weißen Mantel. Von welcher Farbe sind die Haare? Die Haare sieht man nicht, weil sie unter dem Mantel versteckt sind. Trägt sie Ohrringe? Das weiß ich nicht, weil man die Ohren nicht sieht. Wie hält sie die Hände? Sie hält die Hände vor der Brust gefaltet, die Finger in die Höhe. Ist der Rosenkranz in der rechten oder in der linken Hand? Auf diese Frage antwortete das Kind sofort, in der rechten Hand. Doch da man die Frage wiederholte, um sie in Verlegenheit zu versetzen, wurde sie unsicher und verwirrt, weil sie nicht genau anzugeben wusste, welche ihrer Hände jener entsprach, in der die Erscheinung den Rosenkranz trug. Was hat sie denn Lucia am meisten empfohlen? Alle Tage den Rosenkranz zu beten. Und tust du das auch? Ja, ich bete ihn alle Tage mit Francisco und Lucia. Nun wird Lucia verhört. Auf Lucia musste man ungefähr eine halbe Stunde warten. Endlich kam sie. Sie war größer und entwickelter als ihre Geschwisterkinder, gesund und kräftig. Im Gegensatz zur schüchternen Jacinta gab sie sich unbefangen und natürlich, doch war keine Spur von Eitelkeit in ihrem Gebaren. Am vergangenen 22. März hatte sie das 10. Lebensjahr vollendet. Ihr Vater, Antonio dos Santos, war ein braver Mann, doch nicht sehr fromm. Die Mutter hingegen, Frau Maria Rosa, war das Muster einer christlichen Frau, eifrig bemüht, ihre Kinder zu heiliger Gottesfurcht und treuer Pflichterfüllung anzuhalten. Die fromme Frau wusste nicht, was sie von den Visionen ihrer Tochter denken sollte. Sie schwankte zwischen der Hoffnung, die heiligste Jungfrau erschiene ihr wirklich, und der Furcht, sie sei das Opfer eines Trugbildes. Darum beunruhigte es sie sehr, dass ihr Heim plötzlich von Besuchern überschwemmt wurde. Sie beteuerte, seit den Erscheinungen sei nicht die mindeste Veränderung mit Lucia vorgegangen. Das Mädchen bete mit dem gleichen Eifer und in der gleichen Art wie früher, genau wie ihre Basen und ihre Cousinen und ihr Cousin. Obwohl für Lucia die vielen Fragen, die sie schon hatte, über sich ergehen lassen müssen, recht ermüdend waren, antwortete sie dem Visconde in liebenswürdigster Weise. Ist es wirklich wahr, dass dir in der Cova d'Iria die Madonna erschienen ist? Ja, es ist wahr. Wie oft ist sie dir schon erschienen? 5-mal, jeden Monat 1-mal. An welchem Tag des Monats? Immer am 13., außer im August, weil ich damals verhaftet und vom Herrn Bezirksvorsteher in die Stadt gebracht worden war. In diesem Monat habe ich sie ein paar Tage später in den Valinhos gesehen. Man sagt, die Madonna sei dir auch im vorigen Jahr erschienen. Ist das wahr? Das ist nicht wahr. Weder voriges Jahr noch in diesem Jahr vor dem Mai. Ich habe so etwas niemals gesagt, weil es nicht wahr ist. Woher kommt sie? Von Osten? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie von keiner Seite kommen. Wenn sie fortgeht, schlägt sie die Richtung ein, wo die Sonne aufgeht. Wie lange bleibt sie? Lange oder kurze Zeit? Kurze Zeit. So lange, wie man für ein Vaterunser und ein Ave Maria braucht, oder länger? Oh, länger, viel länger, doch nicht immer gleich lang, aber vielleicht niemals so lange, wie man braucht, um einen Rosenkranz zu beten. Hattest du nicht Angst, als du sie zum ersten Mal sahst? Ja, ich wollte mit Jacinta und Francisco davonlaufen, aber sie sagte, wir sollten uns nicht fürchten, sie werde uns nichts zuleide tun. Wie ist sie gekleidet? Sie trägt ein weißes Kleid, das fast bis zu den Füßen reicht, und darüber hat sie einen Mantel von der gleichen Farbe, der auch den Kopf bedeckt und ebenso lang wie das Kleid ist. Sind Verzierungen an dem Kleid? Von vorn sieht man zwei goldfarbene Schnüre, die vom Halse herabhängen und durch eine goldene Quaste zusammengehalten sind. Hat sie einen Gürtel oder Bänder? Nein, das hat sie nicht. Trägt sie Ohrringe? Ja, kleine Ringe. Dazu gibt es eine Fußbemerkung. Nämlich, ich habe keine Ohrringe gesehen. Ich erinnere mich, dass der Goldfaden, der wie ein schimmernder Sonnenstrahl den Mantel einzufassen schien, in dem Zwischenraum glänzte, den der Mantel dort freiließ, wo er vom Kopf auf die Schultern fiel. Der Strahl bildete dort verschiedene schöne Lichtwellen, und manchmal kamen mir diese vor wie kleine Ringe. Das muss ich gemeint haben, als ich jene Antwort gab, eben, dass sie Ringe trug. In welcher Hand hält sie den Rosenkranz? In der rechten Hand. War es ein gewöhnlicher Rosenkranz oder ein ganzer Psalter? Ich habe nicht darauf geachtet. Endet er mit einem Kreuz? Ja, er endet mit einem weißen Kreuz. Die Perlen sind von der gleichen Farbe und auch die Kette ist weiß. Hast du sie nie gefragt, wer sie ist? Doch, aber sie antwortete, sie werde es am 13. Oktober sagen. Hast du sie gefragt, woher sie kommt? Ja, und sie sagte mir, vom Himmel. Wann hast du sie das gefragt? Beim zweiten Male, am 13. Juni. Hat sie manchmal gelächelt oder sich traurig gezeigt? Ich habe sie niemals lächelnd oder traurig gesehen, doch sie war immer ernst. Hat sie euch ein Gebet angeraten? Sie hat uns ermahnt, der Madonna zu ehren, den Rosenkranz für den Frieden der Welt zu beten. Hat sie den Wunsch geäußert, dass viele Leute am 13. jeden Monats den Erscheinungen beiwohnen? Sie hat nichts dergleichen gesagt. Ist es wahr, dass sie dir ein Geheimnis anvertraut hat mit dem ausdrücklichen Verbot, es zu enthüllen? Ja, das ist wahr. Betrifft es nur dich oder auch deine Gefährten? Es betrifft uns alle drei. Könntest du es nicht wenigstens deinem Beichtvater sagen? Auf diese Frage blieb das Mädchen stumm, und da man sah, dass es in Verlegenheit geriet, glaubte man, nicht auf der Sache bestehen zu wollen. Fußbemerkung dazu. Lucia schreibt, ich war unschlüssig und wusste nicht, was ich antworten sollte, weil ich manches als Geheimnis ansah, von dem mir nicht verboten war, es zu sagen. Ich danke Gott, dass er dem Frager eingab, weiterzugehen. Ich erinnere mich, dass ich aufgeatmet habe. Man sagt, du hättest dem Bezirksvorsteher etwas Falsches erzählt und ihn so getäuscht, damit er aufhöre, dich zu plagen, um dein Geheimnis zu erfahren, und du habest dich nachher gerühmt, ihn zum Besten gehalten zu haben. Ist das wahr? Das ist falsch. Der Herr Bezirksvorsteher wollte, dass ich ihm das Geheimnis sage, aber ich weigerte mich. Außer dem Geheimnis habe ich ihm alles erzählt, was mir die Madonna gesagt hat. Vielleicht hat der Herr Bezirksvorsteher deshalb gedacht, ich hätte ihm das Geheimnis verraten. Doch ich wollte ihn nicht täuschen. Die Madonna hat dir befohlen, lesen zu lernen. Ja, als sie mir zum zweiten Mal erschien. Aber wenn sie dir gesagt hat, sie werde dich im Oktober in den Himmel holen, wozu sollst du da lesen lernen? Es ist nicht wahr, dass die Dame das gesagt hat. Es ist mir nicht im Traum eingefallen, so etwas zu behaupten. Was will denn die Dame, dass man mit dem Gelde mache, dass die Leute bei der Steineiche in der Cova da Iria niederlegen? Sie hat gesagt, es solle auf zwei Traggestellen in die Pfarrkirche getragen werden. Ein Traggestell soll ich zusammen mit Jacinta und zwei anderen Mädchen tragen, das andere Francisco und drei andere Knaben. Ein Teil des Geldes soll für die Feier des Rosenkranzfestes verwendet werden, der andere zum Bau einer neuen Kapelle. Wo will sie, dass die Kapelle errichtet wird? In der Cova da Iria? Ich weiß es nicht, weil sie es nicht gesagt hat. Freust du dich, dass dir die Madonna erschienen ist? Und wie? Wird die Madonna am 13. Oktober alleine kommen? Sie wird mit dem heiligen Josef und dem Jesuskind kommen. Hat sie dir irgendeine andere Enthüllung gemacht? Sie hat gesagt, es werde ein großes Wunder geschehen, damit alle glauben, dass sie wirklich erschienen ist. Warum senkst du oft die Augen und hörst auf, die heiligste Jungfrau anzuschauen? Weil es mich manchmal blendet. Hat sie dich ein Gebet gelehrt? Sie hat mich das gelehrt, dass wir nach jedem Rosenkranzgeheimnis beten. Kannst du es auswendig? Ja. Sag es mir. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Soweit dieses Verhör. Weitere Erkundigungen am 11. Oktober 1917. Zwei Tage vor dem Datum, an dem die Dame ein großes Wunder zu wirken versprochen hatte, kehrte der Visconde de Montelo nach Aljustrel zurück. Unterwegs suchte er in Villanova de Orem die Familie Gonsalves auf, eine der angesehensten der Stadt, und erhielt die nachstehenden Aufschlüsse. Die Eltern von Francisco und Jacinta sind beide sehr gute, tief religiöse Menschen, allgemein hochgeachtet. Der Vater gilt als der ehrlichste Mann des Dorfes, ganz unfähig einer Lüge. Lucias Vater sieht man wenig in der Kirche, doch hat er keine schlechte Einstellung. Die Mutter ist eine rechtschaffene Frau, fromm und sehr arbeitsam. Was denken die Bewohner von Fatima über das, was die Kinder erzählen? Am Anfang glaubte ihnen niemand. Jetzt glauben ihnen viele, dass die Kinder die Wahrheit sagen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt. An den Erscheinungstagen sollen außerordentliche Zeichen gesehen worden sein. Gibt es Leute, die behaupten, solche beobachtet zu haben? Es gibt viele solcher Zeichen. Im August haben fast alle, die dort waren, nämlich am 13. August, als die Kinder im Gefängnis waren, dies eine Klammerbemerkung, sie beobachten können. Eine Wolke ließ sich auf die Steineiche nieder. Es war kein Staub dort, die Luft schien durch die Wolke getrübt. Das Sonnenlicht verlor an Intensität. Sowohl im Juli als auch im August hörte man ein Getöse. Besteht vielleicht der Verdacht, die Kinder seien angestiftet worden, eine Komödie aufzuführen? Nein, das ist ganz unwahrscheinlich. Kommen viele von auswärts, um die Kinder zu sehen und mit ihnen zu sprechen? Unzählige kommen aus allen Gegenden. Nehmen die Kinder Geld an, wenn man es ihnen anbietet? Sie haben ein paar Mal eine Kleinigkeit angenommen, wenn man sie sehr drängte, doch sichtlich ungern. Freiwillig nehmen sie niemals etwas an. Sind die Familien arm? Sie sind nicht arm, man kann sogar sagen, sie sind gut gestellt. Und wenn es in Lucias Familie nicht besser steht, so ist das die Schuld des Vaters, der oft den Anbau seiner Felder vernachlässigt. Was macht Lucia während der Erscheinungen? Sie betet den Rosenkranz. Wenn sie sich an die Erscheinung wendet, spricht sie laut. Ich habe es im Juni selbst gehört, weil ich nahe bei ihr stand. Der Ort der Erscheinung wird wohl viel von Andächtigen und Neugierigen besucht. Sehr viel, besonders an den Sonntagen. Der Zustrom ist gegen Sonnenuntergang am größten. Es kommen Leute von nah und fern. Die meisten sind aus fremden Pfarreien. Sie beten den Rosenkranz und singen Lieder zur Ehren der heiligsten Jungfrau. Nach dieser Unterredung fuhr der Visconde nach Aljustrel und ging sofort zu Lucias Elternhaus. Frau Santos empfing ihn freundlich und erlaubte gern, dass er ihre Tochter befrage. Auch sie selbst beantwortete bereitwillig die Fragen, die der Besucher an sie richtete. Ihre Tochter ist verwandt mit Francisco und Jacinta? Es sind Geschwisterkinder, denn mein Mann ist der Bruder ihrer Mutter. Wie haben Sie erfahren, dass die Dame ihrer Tochter erschienen ist? Hat sie selbst es Ihnen erzählt? Ich habe die Sache von der Familie der beiden anderen Kinder erfahren. Lucia hatte ihnen geraten, nichts merken zu lassen, weil sie Vorwürfe befürchtete. Erst als ich sie fragte, erzählte sie mir, was sie gesehen hat. Haben Sie ihr immer erlaubt, am 13. des Monats zur Covadairia zu gehen? Ich habe ihr nie verboten, hinzugehen. Wie sind die Kinder gekleidet, wenn sie dorthin gehen? Das erste Mal waren sie nicht in sehr gutem Aufzug, wie das bei armen Hirten vorkommt. Die anderen Male sind sie in hellen Kleidern und mit weißen Kopftüchern hingegangen. Ist jemand nach Villanova gegangen, um die Kinder zurückzuholen, als sie im Haus des Bezirksvorstehers festgehalten wurden? Ein Bruder von Francisco und Jacinta ging hin, um sie zu besuchen, aber nicht, um sie zu holen. Sie wurden vom Bezirksvorsteher selbst nach Hause gebracht. Sind viele Leute gekommen, um ihre Tochter zu sehen? Es vergeht kein Tag, an dem nicht Besucher kommen. Lucia wird neulich einvernommen. Nach dieser Unterredung mit der Mutter richtete der Herr das Wort an die Tochter. Hör einmal, Lucia, du hast mir damals gesagt, das Geld, das die Leute gespendet haben, solle auf 2 Tragestellen in die Pfarrkirche getragen werden. Wie sollen wir uns die verschaffen und wann sollen wir sie in die Kirche tragen? Sie sollen von dem gespendeten Geld gekauft und am Rosenkranzfest in die Kirche getragen werden. Weißt du mit Bestimmtheit, an welchem Platz die Madonna die Kapelle zu ihrer Ehre errichtet haben will? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, sie will die Kapelle in der Cova da Iria haben. Was hat sie gesagt, was sie tun wird, damit man an die Erscheinungen glaube? Sie hat gesagt, sie werde ein Wunder wirken. Wann hat sie das gesagt? Sie hat es mehrmals gesagt. Hast du nicht Angst, dass man dich auslachen wird, wenn an diesem Tage nichts Außerordentliches geschieht? Ich habe keine Angst. Fühlst du dich am 13. innerlich gedrängt, zur Cova da Iria zu gehen? Ich fühle ein starkes Verlangen hinzugehen und ich wäre traurig, wenn ich es nicht tun könnte. Hast du gesehen, dass die Dame manchmal das Kreuzzeichen macht oder betet oder die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger gleiten lässt? Ich habe nie etwas von dem gesehen, was sie sagen. Hat sie dir aufgetragen zu beten? Ja, mehrere Male. Hat sie dir gesagt, du solltest für die Bekehrung der Sünde beten? Das hat sie mir nicht gesagt. Das ergänzt Lucia später, wir sollen für die Sünder Opfer bringen. Sie hat uns nur aufgetragen, die Rosenkranzkönigin, um die Beendigung des Krieges zu bitten. Hast du gesehen, was die Leute angeblich beobachtet haben? Einen Stern oder Rosen, die sich vom Kleide der Dame gelöst haben? Ich habe weder einen Stern noch außergewöhnliche Zeichen gesehen. Hast du irgendein Geräusch gehört, Donner oder Erdbeben? Niemals. Kannst du lesen? Nein, Herr. Lernst du es nicht? Nein. So gehorchst du den Befehlen der Madonna? Die Seherin antwortete nicht. Dazu gibt es eine Klammerbemerkung von Lucia, die nämlich später sagte, ich schwieg, um nicht meine Mutter beschuldigen zu müssen, die mir noch nicht erlaubt hatte, zur Schule zu gehen. Zu Hause sagte man, es sei Eitelkeit, dass ich lesen lernen wollte. Damals war es noch eine Seltenheit, wenn Mädchen zur Schule gingen. Die war nur für die Knaben. Später wurde in Fatima auch eine Schule für Mädchen eröffnet. Geschieht es im Auftrag der Dame, wenn du zu den Leuten sagst, sie sollen niederknien und beten? Die Dame hat es mir nie aufgetragen. Ich selbst will es so. Kniest du jedes Mal nieder, wenn sie dir erscheint? Manchmal stehe ich auch. Hat sie eine weiche und angenehme Stimme? Ja. Wie alt scheint sie zu sein? Etwa 15 Jahre. Bedeckt der Schleier die Stirn? Nein, die Stirn sieht man. Wie ist der Glanz, der sie umgibt? Er ist schöner und leuchtender als das Sonnenlicht. Hat sie dir nie mit dem Kopf oder mit den Händen ein Zeichen des Grußes gemacht? Nie. Hat sie dir zugelächelt? Nein, nie. Hörst du vielleicht die Unterhaltung, den Lärm, das Geschrei der Leute, wenn du die Dame siehst? Ich höre nichts. Und noch einmal die kleine Jacinta. Der Visconde de Montelo ging von Lucia sofort zu Jacinta, um auch sie zu befragen. Die Dame hat ihr empfohlen, den Rosenkranz zu beten. Ja. Wann? Als sie zum ersten Mal erschien. Hast du auch ein Geheimnis oder hat nur Lucia eines? Ich habe auch eines. Wann hat sie es dir gesagt? Beim zweiten Male am Sankt Antoniustag. Hat sie euch vielleicht gesagt, wie ihr reich werden könnt. Nein. Ist es, um gut und glücklich zu werden? Ja, es ist zum Wohle von uns dreien. Und um in den Himmel zu kommen? Nein. Kannst du es mir nicht mitteilen? Das kann ich nicht. Warum? Weil die Dame gesagt hat, wir dürfen es niemandem sagen. Hätten die Leute Grund, traurig zu sein, wenn sie das Geheimnis wüssten? Ja. Wie hält die Dame die Hände? Sie hält sie erhoben. Oft kehrt sie die Handflächen gegen den Himmel. Hat sie einen Lichtschein um den Kopf? Ja. Kannst du genau ihr Gesicht betrachten? Das kann ich nicht, weil mir die Augen wehtun würden. Hast du immer gut verstanden, was die Dame sagte? Das letzte Mal habe ich nicht alles gut verstanden, weil die Leute so viel Lärm machen. Eine neuerliche Befragung Franziskos ergab keine weiteren Einzelheiten. Damit sind wir am Ende des Berichtes über den 13. September 1917. Das nächste Mal folgt dann der 13. Oktober 1917 mit dem wunderbaren Geschehen. Auf Wiederhören!